Hello and very much welcome. We are so happy to see so many of you have gathered here for this talk.
Hallo, schön, dass ihr da seid und auch schön, dass ihr hier zuhört. Ihr hört die deutsche Übersetzung von dem Talk über den Windows, Talk über Windows BitLocker und das TPM. Für euch übersetzen Pharmafirma und Lingui. Wenn ihr Feedback habt zur Übersetzung, dann könnt ihr das anbringen unter dem Hashtag C3Lingo. Es geht um eine Verwundbarkeit im Windows TPM und Thomas wird uns erklären, warum Microsoft da das nicht fixt, respektive das nicht fixen kann, solange. Ja, hallo. Also, ich schalte das mal auf den Fullscreen. Hoppla. Nicht das, nein, nicht den anderen Fullscreen, meinte ich.
That's full screen. Perfect.
So, perfekt. Schön, dass ihr alle da seid. Ich erzähle euch was über Windows BitLocker. Ihr habt mich vielleicht vorhin noch nicht gesehen, also ich bin Thomas. Ich bin eigentlich ein CTF, Capture the Flag Player. Ich habe mit Alles und SourCloud ein bisschen gespielt. Und ich habe mit einigen meiner CTF-Kollegen eine eigene Firma gegründet. Ich bin auch Mitglied von dem Cyber Security Challenge. Und ich bin auch Mitglied. Ja, that's it. Ich mag Low-Level-Sicherheit, ich mag Hardware-Sicherheit, ich mag den Boot-Prozess. Da bin ich letztes Jahr ziemlich so in einen Kaninchenbau gefallen, habe Motherboards angesehen, habe Chips und Pins angeschaut, habe mir BitLocker angeschaut und dann habe ich mir eine kleine Herausforderung gestellt. Und dafür schaue ich jetzt einen kleinen Ausblick, einen kleinen Teaser. Da habe ich mir zwei Fragen gestellt. Die erste Frage war, hey, ich habe hier ein Windows 11, es ist up to date und es gibt dieses Ding, das heißt Volume Encryption, also Festplattenverschlüsselung. Wenn das Gerät gestohlen wird oder verloren geht, dass ihr da dann sagen sie zumindest, habt ihr da eine Sicherheit. Und die Frage ist jetzt, kann man da auch ohne Passwort an dieses verschlüsselte Gerät rankommen? Und das zweite Frage war, muss man dazu das Gerät öffnen? Oder was kann man denn machen, ohne es zu öffnen? Es gibt auch es gibt Settings, wo das halt zum Beispiel Polizei und Behörden gerne machen würden, ohne dass sie Geräte öffnen müssen. Es ist meistens auch typisch viel schneller. Und da gab es einen Challenge, ein Real World CTF im Januar 2024. In diesem CTF ging es darum, Grandmas Laptop, also gab es einen Challenge, der hieß Grandmas Laptop. Und ich habe die Infos ein bisschen mal angeschaut und wir hatten da ein QEMU, wir hatten einen Windows 11, aber die Hardware war verschlüsselt und wir hatten eigentlich, wir hatten alles virtualisiert, aber wir hatten ein gesperrtes Windows und die Hardware war verschlüsselt und wir hatten das Passwort nicht. Und das hat niemand vorhin erwähnt und nachdem die Challenge vorbei war, hat der Autor diese Hilfe veröffentlicht, dass man diese BitLocker-Attacken nutzen könnte. Und das gibt auch einen guten, also dieser GitHub-Link gibt einen guten Überblick, was man alles machen kann. Ich mag es danach noch tiefer zu tauchen und ja eben, hat mich einfach interessiert, warum auch ein komplett aktuelles Windows verwundbar ist. Kleine Traktanten, was wenn wir uns anschauen, wir werden uns BitLocker und das nicht überwachte Entschlüsseln anschauen. Wir werden die Festplattenverschlüsselung knacken mit Live-Demo. Dann die Frage, die für mich interessante Frage, warum ist es noch nicht geflickt? Warum ist dieser Bug immer noch präsent? Und was kann man machen, wenn man es sicherer haben möchte? Also wie funktioniert BitLocker? Das ist ein Slide, eine Folie von Microsoft-Dokumentation. Und die sagt so ein bisschen bla bla bla, jemand, wenn das Gerät gestohlen wird oder verloren geht, bla bla bla, dann hat man so zwei Funktionalitäten. Das erste nennen sie Geräteverschlüsselung, Device Encryption. Das ist standardmäßig eingeschaltet. Das ist auch mit dem ganzen, also die neuen Laptops haben das einfach, was grundsätzlich eine gute Sache ist, dass wir standardmäßig verschlüsselten Speicher haben auf Windows. Und dann haben sie das zweite, das ist BitLocker Drive Encryption. Das ist konfigurierbarer, das ist, da habt ihr diverse Schalter und Knöpfe und so weiter. Und das ist aber dann nur in Windows Professional und so weiter verfügbar. Und ja. Was machen Sie diese BitLocker jetzt genau? Da könnte man selber natürlich zwei Vorträge darüber machen und gibt es viele Infos darüber. Aber im Grunde genommen nimmt man die Harddisk, die wird dann in zwei Regionen geteilt. Die erste Region, die grüne, das ist der Bootloader, die ist noch unverschlüsselt. Das ist Plaintext, da ist eine Software drin, die laufen kann. Und diese Software kann dann im Grunde genommen den ganzen Rest öffnen. Die weiteren Teile sind dann die sogenannten Volume Master Keys, also Masterschlüssel. Das ist der Schlüssel ins Schloss. Und dann gibt es das Ding, das heißt Full Volume Schlüssel. Und wenn wir uns das genau anschauen, wie jetzt so ein Entschlüsselungsprozess funktioniert, dann haben wir den ersten Schlüssel, dieser Bootloader nimmt den verschlüsselten Master-Key, entschlüsselt ihn, dann haben wir diesen VNK im Plaintext und im zweiten Schritt entschlüsseln wir damit den Full-Volume-Encryption-Key, den FVEK, und dieser kann dann alle Daten lesen. Dieser bleibt dann im Speicher, während das Gerät gestartet ist, während man, also Master Key bräuchte man eigentlich nicht, aber bleibt wahrscheinlich auch im Speicher. Und jedes Mal, wenn man Daten lesen und speichern will, wird die Ver- und Entschlüsselung mit dem FVEK gemacht. Das Wichtige daran ist, wie funktioniert denn dieser Anfang? Also wie ist der allererste VMK, wie wird dieser entschlüsselt beim Start des Gerätes. Und da kommt das TPM mit ins Spiel. Die Idee soll sein, dass der Boot-Prozess möglichst benutzerfreundlich sein soll. Man möchte da kein zusätzliches Passwort noch eingeben müssen, das gewisse Komplexität erfüllen muss und so weiter. Und das TPM, das schauen wir uns später noch genauer an, das ist ein Werkzeug, mit dem man sowas machen kann. Und das ist dieser Unattended Unlock Flow.
Ja, und das ist eben der Standard, also dieses automatische Entsperren. Man macht den Computer an und der Computer entschlüsselt automatisch die Platte, solange keine Hackerin anwesend ist. Aber wie passiert das jetzt? Also, das sind jetzt die nächsten Schritte, die wir durchgehen. Also, die Platte ist komplett verschlüsselt. Das TPM öffnet es, und zwar indem TPM Secure Boot benutzt, sicheres Hochfahren. Und viele von euch hatten vielleicht schon mal Ärger damit, aber hier benutzt das Microsoft, um eben zu sagen, ja, wenn Secure Boot aktiviert ist, wenn das da ist, dann können wir die Platte öffnen und das Entschlüsseln der Platte angehen. Und wenn nicht, dann machen wir das nicht. Ja, und wie funktioniert das? Also, wenn Windows bootet, dann passieren verschiedene Dinge, und das hier ist jetzt nur der für uns relevante Teil. Also wir haben UEFI, die ganzen BIOS-Sachen, das gucken wir uns jetzt alles erstmal nicht an, ist nicht sicherheitsrelevant für diesen Talk. Und die Ausführung geht dann rüber zum Windows Boot Manager, und das ist hier die wichtige Komponente, das ist der Teil hier rechts. Und die Bootmanager-Firmware, das ist eine EFI-Datei, und dort wird eine Boot Configuration Data, BCD, eingelesen. Und das sagt eben so, wie viele Partitionen gibt es, welche Dateien brauche ich, welche Argumente wurden dem Hochfahrprozess übergeben, solche Geschichten. Und diese Boot-Konfiguration, Das wählt dann automatisch etwas aus oder es fragt dich vielleicht auch, welche du nehmen willst. Und dann... Ich könnte in die Boot-Konfigurationsdatei reinschreiben, dass ich von einer verschlüsselten Platte starten will. So, also hier, diese Partition, von der ich booten will, die ist verschlüsselt. Und dann sagt der Bootmanager, okay, dann brauche ich jetzt diesen Volume Master Key, den VMK. Und das macht der Windows Bootmanager und dann ist die Platte geöffnet und dann geht es an den Kernel und dann gibt es den klassischen Prompt, die klassische Aufforderung zur Passworteingabe für einen spezifischen Windows-User-Account. Und jetzt ist aber die Platte ja im Hintergrund schon geöffnet und das heißt, der Key liegt im Speicher. Und wir haben jetzt ja natürlich noch den Fall, etwas läuft schief, ne? Das Hochfahren läuft schief, es gibt einen Fehler, keine Ahnung, irgendeinen Sonnensturm oder was auch immer. Auf jeden Fall, wir haben irgendeinen Fehler im Hochfahrprozess und dieser Fehler kommt vielleicht auch erst, nachdem wir bereits diesen Entschlüsselungsschlüssel vorliegen haben im Speicher der Maschine. Und dann eben sagen so, oh, Entschuldigung, ich kann gerade doch nicht hochfahren, ich muss zurück und muss mal schauen, was wir jetzt machen können. Und dann löscht es den Speicher und die Schlüssel fallen raus und dann kommt der Windows Recovery Modus. Hier möchtest du einen im abgesicherten Modus starten, was natürlich meistens nichts bringt. Aber das ist dann eben der weitere Workflow. So, wie funktioniert jetzt der Exploit, über den wir heute reden wollen? Hier in diesem Flowchart. Seht ihr hier jetzt eben den kritischen Schritt, alle Verschlüsselungskeys aus dem Speicher löschen oder eben auch nicht. Denn wenn die nicht gelöscht werden, dann könnte man die ja immer noch aus dem Speicher auslesen später. So, und dieser Bug heißt BitPixie und ja, es ist eben genau das. Also man hat den Schlüssel im Speicher abgespeichert und dann wird er nicht mehr gelöscht nach einem Hochfahrfehler. Und das hier ist eben die CVE-Nummer und das ist ein alter Bug. Der wurde im August 2022 entdeckt und im Februar 2023 veröffentlicht und das ist heute noch ausnutzbar. Also ne, 2022, es ist bald 2025 und man kann immer noch BitLocker umgehen. Also das steht irgendwie nirgends und das finde ich richtig überraschend. Ja, BitPixie sagt bereits, wie das so funktioniert, denn Microsoft ist natürlich nicht blöd, ne? Also die löschen schon in den meisten Fällen diese Verschlüsselungskeys, aber eben manchmal nicht unter gewissen Bedingungen. Denn wenn man eine Recovery-Option aus dem Netzwerk starten auswählt, dann werden die Schlüssel nicht gelöscht. Also, fangen wir mal an mit einer kleinen Demo. Ich habe hier noch einen anderen Laptop. Dieser andere Laptop, daran habe ich eine Capture-Karte angeschlossen. Also, ich habe jetzt hier eine schöne Fensterprojektion irgendwo. Ja. Das ist jetzt also der Bildschirm von meinem anderen Laptop. Und die sind auch über ein LAN-Kabel verbunden, was wir nachher auch noch brauchen, dann, um eben tatsächlich auch aus dem Netzwerk booten zu können. So, ich kann das hier jetzt auch ein bisschen größer machen und ihr seht jetzt den Bildschirm. Das ist mein Testgerät. Also, lasst uns nochmal eine PowerShell als Admin starten. Und jetzt kann ich hier die Systeminformationen anschauen. Man sieht die Version. Es handelt sich um Windows 11, die Home-Edition. Es ist die Windows-Version 23H2, also nicht die aktuellste, aber die vorletzte Major-Release-Version von Windows 11. Hier das Windows-Updates in den Einstellungen sagt mir, alles ist super aktuell. Und ja, so. Alle Updates sind installiert, Secure Boot ist aktiviert, Und hier noch PCR7 Bound ist auch an. Und auch hier, die Verschlüsselung wird unterstützt. Das ist richtig wichtig, denn wenn ihr diesen Exploit reproduzieren wollt, also Windows 11 hat gewisse Voraussetzungen für die Verschlüsselung des Geräts und sowas wie TPM 2.0 und ein paar andere Sachen. Und deswegen, wenn man mit ein bisschen weirden Sachen rumspielt, dann hat man diese Geräteverschlüsselung nicht zur Verfügung. Aber für eigentlich alle normalen, modernen Laptops wird das unterstützt. Ja, und ich kann das hier auch nochmal checken. Device Encryption, Geräteverschlüsselung ist aktiviert. Und jetzt gehe ich zurück in meine PowerShell. Und wenn ich jetzt sage manage-bde, also manage BitLocker Disk Encryption, dann kann ich mir hier jetzt ein paar Informationen ausgeben lassen. Wir haben zwei Protektoren. Wir haben ein numerisches Passwort. Das hier ist der BitLocker Recovery Key. Der wird immer von Windows automatisch erstellt. Ja, die zwingen einen, den irgendwie auszudrucken oder abzuschreiben oder in euren Microsoft-Account in die Cloud zu laden. Und das ist eben dieses sehr lange Passwort. Und das kann man benutzen, um die Platte später zu entschlüsseln. Aber wir haben eben auch eine andere Art, um die Platte zu entschlüsseln. Und das hier ist TPM, PCR 7 und 11. Und das benutzt Secure Boot, um die Integrität zu überprüfen. Und wenn ihr herausfinden wollt, wie eure Windows-Installation, euer Windows-Gerät geschützt ist, dann könnt ihr das eben hier herausfinden mit diesem manage-bde-Kommando. So, und ihr könnt Shift gedrückt halten und dann auf Restart drücken, also auf Neustarten, und dann startet ihr in einer Art Recovery-Modus, in einem Art abgesicherten Modus. Und Windows ist manchmal ein bisschen langsam und ja, deswegen gehe ich jetzt hier erstmal zurück, mache das kleiner und gehe zurück zu meinen Slides, um euch ein bisschen... Okay, ja, es ist leider ein Floating Window und geht nicht aus dem Weg. So, das hier ist jetzt der Ablauf des Exploits. Und alles, was da unten steht, nach dem Shift-Neustart, da haben wir gleich noch einzelne Folien für jeden einzelnen Schritt. Aber was ich jetzt machen will, ist zur nächsten Slide zu gehen. So, ja, und der Neustart ging sogar relativ schnell. Dann,
also ich schiebe das Ding da mal zur Seite. Perfekt. Jetzt brauchen wir Pixieboot, also das Netzwerk-Boot-Protokoll. Falls ihr das schon mal benutzt habt, dann wisst ihr, das ist recht mühsam. Man braucht ein DNS, man braucht TFTP-Server und so weiter. Ich habe es zum Beispiel auf dem Raspi nie geschafft, aber ja, ich wollte halt auch nicht zu Hause das ganze Heimnetzwerk neu konfigurieren. Aber hier stecken wir jetzt einfach in einen PC und in den anderen PC ein LAN-Kabel, Direktverbindung, und nutzen das Tool DNS Mask. Das macht nämlich alles für uns, das wir brauchen. Das sagt uns, das ist unsere Netzwerkkarte, da haben wir einen externen Dongle zum Beispiel. Dem können wir sagen, hey, da ist dieses Boot-Image, dieses EFI-Image. Wir können sagen, da ist ein TFTP-Root-Verzeichnis und das ist dann einfach eine Auflistung des Verzeichnisses von diesem TFTP-Wurzelverzeichnis. Warum machen wir das? Warum wollen wir unseren eigenen Bootmanager? Das Ganze ist Teil von einem Zwei-Schritt-Prozess. Windows hat diesen Bug eigentlich gepatcht, aber wir können einfach einen alten benutzen. Und ja, davon hält uns jemand ab. Und wir können auf dieser Ressource hier, mit den Links seht ihr da, kann man alte Versionen herunterladen. Und es zeigt euch halt, da nehmt ihr einfach eine, die alt genug ist, damit das noch funktioniert. Ihr könnt natürlich auch irgendwo ISOs herunterladen und diese
Images von Windows 8 und daraus auslesen und so weiter, aber hier ist es einfach schön zusammengefasst. Und warum das funktioniert ist, diese sind signiert. Wir nutzen hier Secure Boot, wie bereits erwähnt, und Secure Boot prüft Signaturen beim Start. Aber diese EFI-Files, die sind halt alle signiert von Microsoft. Darum können wir das einfach so downgraden. Dann brauchen wir diese eigene Boot-Reihenfolge. Das BCD-File, das ich früher erwähnt habe, das spezifiziert, was man eigentlich genau booten möchte. Und es weiß auch, wenn etwas schief geht, dann soll es in folgenden Recovery-Pfad umsteigen. Also brauchen wir dieses BCD-File und mit Pixieboot können wir jetzt auch ein beliebiges BCD-File zur Verfügung stellen. Und wie machen wir das? Ja, das ist etwas mühsam. Es gibt wenig Dokumentation über BCD und wenn etwas nicht funktioniert, wenn ihr etwas ein bisschen falsch konfiguriert, dann gebt euch, kriegt ihr einen 0x42 Fehler, wo ihr keine Ahnung habt, was kaputt ging. Also, ihr müsst so ein bisschen inkrementell vorgehen, Optionen 1:1 wechseln oder das Ganze versuchen zu revert. Engineering, das habe ich nicht gemacht. Ich hab's mal kurz angeschaut, aber dann wieder vergessen. Ja, einen Schritt weiter. Wie editieren wir denn das Ganze? Also es gibt ein Tool, das heißt BCD Edit. Das ist, wie es normalerweise aussieht. Zeigt euch die Optionen an, nicht allzu interessant. Weil das andere, das ich euch davor erzählt habe, wir benutzen eine kaputte Standardoption. Wir nutzen diese Recovery-Option. Und zuerst müssen wir also zuerst die richtige Partition identifizieren und nachdem wir die haben, mit dem Volume Key, dann müssen wir quasi den Boot-Prozess crashen. Das ist einfach, weil wir sagen können, boote den Kernel slash in dieser Partition, aber slash ist kein valider Kernel, kein gültiger Kernel. Was da ein bisschen mühsam dran ist, dieses BCD-Edit-Tool, das mag kurze Verzeichnisnamen, sowas wie C-Doppelpunkt. Aber in der Datei am Schluss sind das GUIDs von Partitionen. Also muss man das halt, man muss das sich vorbereiten für einen Computer, den man attackieren will. Das ist nicht einfach, aber man muss einfach dran denken, wenn man das erstellt. Es ist nicht schwierig, aber man muss halt dran denken, wenn man das erstellt. So. Da gehen wir doch mal durch, so, weil das ist eigentlich der schwierigste Schritt, das Schwierigste daran. Wir nutzen mal das Original BCD. Das ist nicht verschlüsselt, weil das ist der Bootloader und der kann quasi nicht verschlüsselt sein. Da haben wir noch keine Entschlüsselungskeys. Dann brauchen wir eine zweite Applikation, die heißt Software Reboot. Das ist irgendwas von Blackmagic-Befehl, den man sich da heraussuchen muss. Dann kreieren wir damit die neue Applikation, die wir dort hinzufügen möchten und sagen der, starte mal Linux-Shim. Und für meinen Exploit, da weiß ich zum Beispiel aus dieser Windows-Umgebung, wenn ich das nach Linux, das eigentlich die Idee davon ist, Secure Boot mit Linux zu benutzen, mit Microsoft Third-Party Keys. Also booten wir das jetzt. Wir sagen, welches bootbare Gerät möchtest du denn? Ja, nimm das PXE Soft Reboot. Und das ist eigentlich die wichtigste Zeile in dem Ganzen. Da ist nämlich der Bug drin. Und dann sagen wir, für die normale Boot-Optionen, welche dort bereits ist, unterbrich die einfach. Und enable, also aktiviere das Recovery. Und wir unterbrechen das, indem wir den Pfad auf diese zwei Slashes setzen. Und das kopieren wir jetzt auf ein anderes Gerät. Also die drei wichtigen Zeilen habe ich euch hier markiert.
Und wenn wir das machen, dann kriegen wir ein BCD, das ungefähr so aussieht. Es gibt immer noch diese Option slash raw, die ist sehr hilfreich hier. Da seht ihr zum Beispiel die Signatur von der Disk, die wir starten möchten. Und da war ich dann schon sehr glücklich an diesem Punkt, weil ich das Ganze in QEMU gemacht habe. Da könnte ich einfach das System einfrieren, das ganze System, den ganzen Arbeitsspeicher durchsuchen und sehen, ob der Key da schon ist. Und das habe ich dann gesehen. Ja, der bleibt da. Aber in der Praxis läuft das halt nicht so. Und es gibt auch etwas anderes, nämlich Linux und Secure Boot. Das funktioniert nicht immer so gut. Es gibt ein Ding, das heißt Kernel Hardening. Und das ist nicht immer aktiviert. Und also Kernel Hardening verbietet mir, Speicher zu lesen, weil ich möchte halt einfach an einem random Ort Speicher lesen. Aber das war recht frustrierend, dass mir quasi das Linux, auf dem ich root bin, das verbietet, irgendwo einen Speicherbereich auszulesen. Wahrscheinlich könnten wir jetzt hier auch irgendwie Windows booten und einen Kernel mit Backdoor starten, was auch immer. Ich blieb bei Debian, weil ich das halt kenne und mir kein besserer Weg eingefallen ist. Und habe ich über Lockdown-Mode was schon erzählt. Das, was man hier nicht lesen kann, das sind Kernel-Patches, welche Debian an ihrem Kernel angewandt hat, um sicherzustellen, dass das überhaupt funktioniert, dieses Linux-Kernel Secure. Und in Standard-Kernels gibt es recht viele andere Wege, wie man den Speicher lesen könnte, aber hier alles, was Debian bekannt wurde, haben sie gepatcht. Die haben sich tatsächlich darum gekümmert, dass Root nicht rohen Speicher lesen kann. Aber ihr wisst, der Linux-Kernel hat natürlich eine eigene Exploit. Und in meinem Exploit, um mein Windows zu exploiten, starte ich jetzt ein Linux, das ich nochmal exploite. Und das ist irgendwie ein ganz lustiger Weg. Die Exploits und so weiter findet man auf GitHub als Proof of Concept.
Okay. Ja, das hier ist nur der letzte Schritt. Das ist der Code für den Exploit. Das davor und danach ist jetzt nicht so spannend. Es gibt hier die zwei Memmem-Einträge, den Speicher nach FVE-FS durchsuchen. Und ja, wenn ich dann in Linux den rohen Speicher auslesen kann, das gibt es mehrmals und es gibt dann aber diesen Versionscheck, den ihr da unten seht. Und wenn man diesen Versionsstring gefunden hat, dann hat man eben den Master Key. Und ein letzter Schritt, wenn wir ihn gefunden haben, müssen wir den Master Key mounten. Dafür gibt es Dislocker auf Linux. Und das gibt dann einen Loop Mount und das kann man benutzen, um dann die Dateien les- und schreibbar zu machen auf Linux. Ja, um zum Beispiel ein Passwort zu ändern oder irgendwas anderes auf der Platte, was man dann halt so machen will. So, und jetzt kommt die Live-Demo. Also, der Demo-Computer ist hier jetzt gerade bei den Windows-Startoptionen und ich habe hier noch ein Terminal für den Linux-Computer. Und jetzt kommt eben dieser magische DNS-NAS-Kommando-Befehl, den wir vorhin schon gesehen haben. Sag ihm, er soll den die veraltete Version des Windows Boot Managers starten und sag ihm eben, wo der Pfad liegt, bei dem er seine Dateien findet. Jetzt gehe ich zurück zu meinem anderen Gerät und sage, genau, ne, also ich habe ja noch kein Passwort eingegeben oder sowas. Dieser Neustart in den Wiederherstellungsmodus ist immer verfügbar. Also, und jetzt sage ich hier, ich möchte ein Gerät benutzen. Das Lenovo ThinkPad, das ich benutze, hat viele Optionen hier und eine davon ist dankbarerweise Pixieboot. Und jetzt nehme ich hier Pixieboot. Und ja, das hier ist nur ein Testbildschirm, wenn die Capture Card, mit dem ich die Bildschirmübertragung hier mache, kurz kein Signal bekommt. So, und jetzt geht's weiter. Das ThinkPad startet neu und jetzt zeigt er gleich, dass er den Pixieboot-Prozess starten wird. Und hier rechts bei DNS-NASC werden wir gleich sehen, dass die DHCP-Anforderungen reinkommen. Ja, ich meine, die Live-Demo kann natürlich auch schiefgehen, aber ja, doch, hat einfach ein bisschen gedauert. Hier sind wir. Und jetzt sehen wir hier eben diese ganzen DHCP-Sachen, die hin und her geschickt werden. Und jetzt bekommt es die veraltete Version des Boot-Managers. Und das passiert eigentlich richtig schnell, also was man eigentlich gar nicht sehen kann. Aber was jetzt eben passiert ist, ist, die veraltete Version des Bootmanagers hat gestartet. Es hat versucht, von der normalen Platte zu starten. Dann ist er in den Wiederherstellungsmodus gegangen und der Wiederherstellungsmodus hat dann Linux gebootet. So, und jetzt bin ich im Linux und jetzt ist der Master Key immer noch im Speicher. Und jetzt starte ich Debian mit Alpine und das habe ich, also ich brauche den Debian-Kernel, weil der hat Secure Boot und das hat einfach ein paar Vorteile für den Prozess für mich. So, und das hier ist jetzt ein bisschen ein langsames Protokoll und ja, jetzt wird hier gerade Linux gesendet. Und weil es TCP ist, ja, ist das halt ein bisschen langsam für diesen Dateitransfer, aber das ist halt das, wofür die Leute hinter Pixieboot sich entschieden haben. So. Jetzt sehen wir hier den typischen Boot in einen Linux-Kernel, den ihr wahrscheinlich alle schon mal gesehen habt. Und jetzt kommt noch das Image. Und jetzt möchtest ein Username, das könnt ihr gerade nicht sehen. Ich nenne den User einfach root. Und jetzt sind wir drauf. Wir sind vom Netzwerk gebootet und haben jetzt Zugriff auf die Maschine. So, und jetzt mache ich mal ls und diese pwn.sh. Ja, also wir machen den Exploit, dann warten wir eine Weile und dann mounten wir die Disk. Und weil die Partitionen manchmal unterschiedlich sind, kann man das hier eben noch als Argument übergeben und eben sagen, starte von dieser Partition. Und meistens ist es die dritte auf der Platte. So, und jetzt seht ihr hier der Key, der richtig war. Jetzt ist der Sleep-Befehl abgelaufen und jetzt können wir in den Mount-Ordner gehen und dort die, uns die Dateien anzeigen lassen und hier sehen wir jetzt die Windows-Partition.
All right. Enough of that.
Okay, das war's. Jetzt kann ich das hier zumachen.
Let me just.
Ja, gib mir eine Sekunde. Okay. Also nochmal eine Zusammenfassung von dem, was ihr gerade gesehen habt. Die alte Version des Bootmanagers, dann der abgebrochene Wiederherstellungsablauf. Dann ein Secure Boot in eine Linux-Installation, dann das Ausnutzen des alten Linux-Kernels, um den Speicher lesen zu können. und dann den Key kriegen und die Partition mounten. Und wir haben nichts am System geändert. Und ihr könnt sogar ein einziger USB-Port reicht, wenn ihr dann eine Tastatur und einen Dongle ranpackt. So, und ja, man in vielen Enterprise-Umgebungen wird es deaktiviert, dass Pixieboot nicht auf ThinkPads zur Verfügung steht oder auf anderen Laptops. Und wenn ihr aber ein externes Netzwerkadapter anschließt, dann wird trotzdem wieder Pixieboot zur Verfügung stehen. So, das Einzige, was ich tun kann, um es zu verhindern, ist, den ganzen Netzwerkstack zu deaktivieren. Also im BIOS eben sagen, alles Netzwerkmäßige soll deaktiviert sein. Dann kann man Pixieboot nicht mehr benutzen, egal was man für Drittgeräte anschließt. Und BitLocker muss in diesem Unattended-Modus angeschaltet sein, also ohne eine zusätzliche PIN-Abfrage, um die Festplatte zu entsperren, bevor man das eigentliche Account-Passwort eingeben muss. So, und jetzt hier nochmal ein Statement von Microsoft. Sie wissen irgendwie, dass diese Angriffe noch möglich sind und sie unterscheiden, also das hier ist ein wörtliches Zitat von Microsoft, sie unterscheiden zwischen Angreifenden mit limitiertem Zugang und Angreifenden mit, die sehr gewieft sind und ausführlichen Zugriff auf die Geräte haben. Und mit begrenztem Zugriff braucht man eben irgendwelche destruktiven Methoden. Sie sagen, dass es dann nicht sehr, ja, nicht sehr fortgeschritten sei, die Methoden, die dann da angewendet werden. So, und na, also ich würde jetzt aber eben sagen, wenn ihr hier meinen Talk bis hierhin gesehen habt, dann ist das doch nicht sehr, sehr kompliziert, das nachvollziehen zu können und eventuell selber durchführen zu können, oder? Und sie sagen eben, dass man TPM mit einem zusätzlichen PIN benutzen soll. Das ist aber nicht unbedingt in der Home-Edition verfügbar, sondern nur in Enterprise-Umgebung. So, also, warum konnten sie das jetzt irgendwie nicht besser lösen? Was hat es damit auf sich? Und wie funktioniert jetzt eigentlich TPM und Secure Boot? Warum sollten wir Secure Boot wollen? Das hat zwei Gründe. Es gibt Measured Boot und Verified Boot, also einen gemessenen Hochfahrvorgang und einen verifizierten Hochfahrvorgang. Und ich möchte eben festlegen können, was überhaupt booten darf. Na, also zum Beispiel, wenn ich einen Windows-Laptop habe und dann möchte ich verhindern, dass ein Linux-USB-Stick den Computer hochfahren kann und von diesem Linux, dieses Linux-Installation auf dem USB-Stick gestartet werden kann. Und da kann eben der Windows-Boot-Manager dann entscheiden, ob es eine legitime Installation des Windows-Boot-Managers ist und ob nichts irgendwie daran herumgespielt wurde im Hochfahrvorgang des Computers. Und wie funktioniert dieses Vertrauen? Das basiert auf TPM, dem vertrauenswürdigen Plattformmodul, und das ist quasi ein eigener Computer im Computer. Und wir müssen hier für unsere Zwecke nicht super duper detailliert drauf eingehen, aber es hat zwei Features, über die wir reden müssen. PCRs, Register und einige Kryptografiemöglichkeiten. Und diese PCRs, die Plattformkonfigurationsregister, die beobachten quasi den Hochfahrprozess. Also da stehen erstmal nur Nullen drin beim Start des Geräts und dann können eben Werte gemessen werden. Und da ist zum Beispiel so eine Messung wie, oh, der Windows Boot Manager ist gestartet und hier ist ein Hash oder sowas. Also viele verschiedene Messungen. Und immer wenn diese in einem PCR abgespeichert werden, dann nimmt man noch die alten Werte mit und hasht die auch. Und so lässt sich halt diese, also da wird SHA-256 verwendet und man kann eben nicht zurückgehen. Und das ist der wichtige Teil. Die werden nur auf Nullen zurückgesetzt, wenn der Rechner komplett neu gestartet wird. So, und sonst sind da schon irgendwelche Werte drin und die können nicht wieder zurückgenommen werden. Und das heißt natürlich, dass wenn an jedem Prozessschritt beim Hochfahren Dinge da reingeschrieben werden, dann sind die eben immer noch da, solange der Computer nicht ausgeschaltet wird. So sehen diese PCRs bei Windows 11 aus, nach einem Hochfahrvorgang. Man sieht also, die unteren werden nicht wirklich genutzt. Und die 1 bis 7, das sind die im ganz frühen Bootstadium. Und ja, hier nochmal, das habe ich gerade schon gesagt. Und ja, also das sind jetzt diese Messungen und die werden da abgespeichert. Aber was ist das denn eigentlich wirklich? Ja, und da gibt es viel Material, das aber sehr abstrakt ist. Und ich war damit irgendwie nicht zufrieden und habe dann noch ein bisschen weiter rumgesucht und ein paar Spezifikationen gefunden. Und die waren aber irgendwie unlesbar und habe ich damit wieder aufgehört. Deswegen kriegt ihr hier die frustrierende Version, die ich im Internet gefunden habe. Wir haben PCR 0. Da kommt die der BIOS-Code oder der UEFI-Code rein, also die Firmware. Dann haben wir PCR 2, da zum Beispiel von PCI-Karten. PCR 4, da kommt der Code des Bootloaders rein. Und wie schon gesagt, der Hash wird immer mitgenommen und dann PCR 7, da wird dann der Bootzustand gemessen.
Jetzt schauen wir uns jeden einzelnen Event an, was da passiert ist in dazwischen. Ihr seht, wir sind beim PCR 7 angekommen und da ist ein Secure Boot, wo wir die Variable 01 hineingeschrieben haben. Damit kriegt es so ein bisschen ein Gefühl, was in welcher Reihenfolge ausgeführt wurde. Das ist ganz interessant, weil das ist eine vollständige Public Key Hierarchie mit Zertifikatketten und so weiter. Und das wird alles in den PCRs gemessen. Hier haben wir den sogenannten Platform Key PK. Das ist ein Zertifikat. Wir finden die volle Schlüsselhierarchie. Microsoft hat zwei verschiedene Zertifikate, die als Root of Trust in verschiedenen Mainboards integriert sind. Eines ist von Microsoft selber. Jeder Bootloader von Microsoft ist signiert mit diesem ersten First-Party-Zertifikat. Und dann gibt es ein anderes Zertifikat, das alles andere signiert. Zum Beispiel jedes Linux-Shim ist signiert mit diesem Third-Party-Zertifikat von Microsoft. Und das erklärt auch, also der Bootprozess weiß also, dass das etwas anderes war, aber beides sind halt erlaubt, um zu starten. Also wir wissen jetzt, was PCRs sind, also was machen wir damit? Wir können Policies haben, die uns sagen, dass gewisse Dinge nicht aus dem TPM lecken können, sondern dass die verschlüsselt bleiben. Und das macht zum Beispiel der Windows Bootloader, wenn der sagt mir, ich bin das. Aber wenn ich jetzt was anderes starte, dann sagt das TPM, ja nein, das PCR 7 stimmt nicht überein. Du bist nicht ein Windows Bootloader. Und ja, letzte Frage, warum ist das nicht geflickt? Also PCR 7 sollte eigentlich ja funktionieren, sieht gut aus, aber die wichtigste Frage, warum nutzen wir den Secure Boot eigentlich dafür? Weil wir hätten auch verschiedene Optionen und das ist eigentlich, was Microsoft halt auch sagt. Es gibt den sogenannten Legacy Mode, da geht es um nutzt die PCR-Register 0, 2 bis 4. Das sind Hashes von Code, kein Downgrade möglich, ist relativ sicher. Aber das ist auch mühsam, weil sobald man ein BIOS-Update macht, dann wird die Disk nicht mehr entschlüsselt, weil die Hash sich verändert hat. Und das wurde halt dann gestoppt und durch einen neuen Modus ersetzt, der PCR 7 Secure Boot. Das ist das einzige PCR, das sie im Moment benutzen für BitLocker. Und
Da gibt es noch anderes, das PCI-11 zum Beispiel. Und ein Wert nur einmal hineinschreiben kann, also so ein Replay-Schutz. Und ja, sie haben das natürlich bemerkt, dass es nicht alles perfekt ist, haben das versucht zu flicken. In einem anderen Talk hat ein Kollege von mir das mal versucht zu erklären hier. Und aber sie kamen dann irgendwann mal drauf, das funktioniert nicht mehr. Und sie haben PCR4 in die BitLocker-Konfiguration ergänzt. Und ein paar Tage später gab es Schlagzeilen, die uns gesagt hat, dass das BitLocker Recovery fehlerhaft ausgeführt wird. In Theorie ist das natürlich nicht fehlerhaft, sondern das ist eigentlich ein gewünschtes Update. Aber es sollte eigentlich auch kein Recovery triggern, weil Microsoft eigentlich alle Keys kennen würde. Aber in der Praxis ist dann zum Beispiel da noch irgendwie ein Antivirus dazwischen oder was weiß ich. Und Microsoft ist dann seltsam in ein bisschen blöder Position, weil die möchten halt, dass nichts den BitLocker-Prozess kaputt machen könnte. Und dann darum haben sie das nicht gemacht. Und das andere, was sie publiziert haben, sie haben einfach gesagt, ja, weil gewisse Firmware nicht kompatibel ist, da deaktivieren wir diesen Fix. PCR7, diese Public Key Zertifikate, warum können wir denn nicht diese Zertifikate zurückziehen, revoken halt? Das funktioniert nicht, weil die haben nur 32 Kilobyte Revocation Storage vorgesehen im BIOS und ein Drittel ungefähr davon wurde von dieser Boothole-Lücke genutzt. Und ja, Groupwa hat zum Beispiel mit dabei und das hat halt extrem viel Platz verbraucht in diesem, Revokationsspeicher. Und sie waren halt der Meinung, hey, vielleicht gibt es da noch wichtigere Dinge in der Zukunft, wo wir halt mal so ein Zertifikat zurückziehen müssen. Und ja, es hat halt nicht mehr Speicher zur Verfügung. Und was könnte man auch machen? Hey, man könnte auch einfach neue Zertifikate machen auf neuen Rechnern. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, ja, warum nicht, ja? Das aktuelle CQU-Boot läuft den nochmal aus. Was machen wir jetzt, wenn wir das nicht erneuern, sondern einfach neue machen? Und meine Voraussage ist, dass das ein großes Chaos verursachen wird, weil dann alle Motherboards Updates brauchen und diese wahrscheinlich nicht kriegen. Das heißt, ja, man muss jetzt, ja, wahrscheinlich hat auch kein Mainboard-Hersteller das überhaupt mal getestet. Und ich meine, sie wissen, es gibt Dinge, die man brechen kann, wenn man Zertifikate updatet. Und es ist halt für alles einen einfacher, wenn das Microsoft so ein bisschen hard to break macht. Was wir auch wissen, ist, dass Microsoft gerne Rollbacks macht, wenn Dinge kaputt gegangen sind. Vielleicht machen sie es auch und machen dann ein paar Tage später einen Rollback. Aber was können wir denn sonst noch machen? Wir könnten auch versionsbasierte Sicherheit machen. Weil das Erste, was ein Bootloader tun könnte, ist seine eigene Version zu checken gegen etwas, was das BIOS zum Beispiel weiß, in einem Secure Storage, auf das nur der Bootloader zugreifen kann. Damit könnte man vor einem Rollback schützen. Für Linux gibt es das heißt SBAT. Falls das jemand von euch kennt, ja, oder falls ihr damit Probleme hattet, das war hier das Problem, dass nur Group-Versionen höher als gewisse Versionen erlaubt sind. Und Group prüft das natürlich und hat dann gesehen in diesem SBAT-Speicher und hat das geprüft und hat einfach nicht mehr gestartet, weil es der Meinung war, wahrscheinlich bin ich halt selber verbuggt und darf das nicht mehr. Und ja, da Microsoft hat das in den BIOSes aktualisiert und ja, Microsoft hat da halt selber was gemacht und darum sind diverse Bootloader nicht mehr gestartet. Noch ein paar ganz kurze Slides, wie kann man sich selber schützen? Unattended, also unattended Verschlüsselung ist einfach nicht sicher. Setzt einen PIN. Wenn ihr, ja, setzt einfach einen PIN. Etwas, das ihr noch wissen müsst, quasi einen zweiten Faktor. Etwas, was ihr in das Gerät eingeben müsst, damit es nicht von selber sich entschlüsseln kann. Unattended Entschlüsselungen werden wahrscheinlich immer früher oder später irgendwie kaputt gehen. Wenn ihr euch die Hardware genauer anschauen könnt, dann könnt ihr diesen Vortrag zum Beispiel anschauen. Da geht es darum, wie schnell können wir denn eigentlich Speedrunnen in einem Laptop und diese Keys auslesen aus dem TPM. Und zum Beispiel aus dem Motherboard, aus dem Plaintext. Es kann in diesen Tagen auch verschlüsselt sein, aber der Standard ist es, glaube ich, immer noch nicht. Ja, es gibt natürlich auch Vulnerabilities, Verwundbarkeiten in Software, Lücken in Software. Es gab zum Beispiel einen Bug, als man den Laptop ins Sleep getan hat, dann waren die PCRs zurück auf Null gestellt und konnten wieder von euch gesetzt werden. Ja, was gibt es denn sonst noch für Lücken? Wahrscheinlich viele. Software, Hardware. Auch wenn ihr PXBoot deaktiviert hat, ich habe jetzt da nichts genau angeschaut, aber schaut euch zum Beispiel diesen Link an, da seht ihr einen guten Überblick. Ja, und hey, spielt CTFs. Alles dies hab ich nur herausgefunden, weil ich tatsächlich CTFs gespielt habe, weil es mich generdsniped hat und weil mich die Herausforderung gepackt hat und ich damit viel lernen konnte. Ich kann das euch allen empfehlen, wenn ihr aus Deutschland seid, unter 26, dann spielt doch am CSCG mit, da habe ich damit gestartet. Und wenn ihr mich erreichen wollt, da sind meine Kontaktdaten. Und ich bin auch irgendwo hier in der Gegend, wenn ihr nach dem Vortrag noch Fragen habt.
Yeah, thank you so much, Thomas. It was a
vielen Dank, Thomas. Super Vortrag. Wir sind schon ein bisschen über der Zeit, also vielleicht noch ein paar ganz kurze Fragen. Wir haben hier eine enge Person, die durchläuft. Es ist viel los, also seid bitte lieb und geht ein bisschen euch aus dem Weg, wenn jemand durch möchte. Gibt es irgendwelche Fragen? Hebt mal die Hand. Dieser Talk wurde auch gestreamt. Und wenn ihr ihn online schaut und eine Frage habt, dann könnt ihr gerne die Frage online stellen. Auf Mastodon oder im IRC. Und ja, ich glaube, jetzt haben wir die erste Frage. Ja, um mal ein bisschen eine konträre Position zu vertreten. Wenn es keine Unterstützung für Drittbetriebssysteme auf diesen Windows-Maschinen gäbe, zum Beispiel, dass man gar keinen Linux haben könnte, wäre dieser Exploit dann möglich? Nee, dann wäre der in dieser Form nicht möglich, aber es gibt viele, viele Treiber für Windows, die auch signiert sind und da sind auch Bugs drin, die man ausnutzen kann, um den Speicher des Windows-Geräts auszulesen. Also einfach irgendeinen Kernel-Treiber laden, der Schwachstellen hat und das führt dann genau zum gleichen Ergebnis. Also,
thank you for the ja.
Okay, nächste Frage vom Signal Angel. Ja, das Internet möchte wissen, du hast gesagt, man kann den ganzen Netzwerkstack im BIOS abschalten, aber kann ein Angreifer nicht das einfach dann wieder resetten durch ein CMOS-Reset? Ja, klar, guter Punkt. Dafür muss man aber wieder das Gerät öffnen, also an die Hardware ran. Und zum Beispiel bei diesem Gerät gibt es eine Art von Superpasswort, um Änderungen im BIOS vorzunehmen. Und dieses Passwort merkt sich die Maschine auch, wenn man einen CMOS-Reset macht. Aber auf vielen anderen Maschinen geht das nicht. Aber das ist dann richtig nervig, weil dann werden diese Zurückruflisten zurückgesetzt und ja, also das geht schon, aber es ist einfach sehr viel schwerer. Okay, vielleicht noch Zeit für eine Frage, wenn es noch eine Frage hier im Raum gibt. Und sonst wieder das Internet. Das Internet möchte wissen, könnte man diese Attacke verhindern, indem man auch einfach einen ganz einfachen PIN wie 12345 vergibt für das TPM? Also TPM macht tatsächlich einen Schutz vor Brute Force Angriffen. Also sowas wie ne, maximal 10 Versuche pro Minute oder so. Aber wenn man PIN macht wie 1234, könnte man natürlich immer noch das Brute Forcen anhand Listen von beliebten Zahlen abfolgen oder Worten. So. Also das könnte man dann eben trotz dieser eingebauten Schutzfunktion immer noch durchführen. Ja, bitte nochmal ein großer Applaus für Thomas.